Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Shopify-Podcasts. Mein Name ist Manuel Fritsch und in diesem Podcast stellen wir euch die interessantesten Gründer und Gründerinnen hinter den erfolgreichsten Shopify-Shops vor. Heute unterhalte ich mich mit Felix und Marc von Mint mit Y geschrieben und die beiden verkaufen, haltet euch fest, Wandfarbe im Internet. Nicht die naheliegendste Idee, zugegebenerweise, aber wer schon mal im Baumarkt war und nach Farbe gesucht hat, weiß vielleicht, dass dieser Markt durchaus Potenzial bietet, besser und moderner gestaltet zu werden. Das haben die beiden versucht mit Mint und wie sie es geschafft haben, damit ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen, das erfahrt ihr heute hier bei uns im Podcast. Und ich verspreche euch, er ist spannender als Farbe beim Trocknen zuzuschauen. Viel Spaß!
Hi, ich bin Felix, einer der zwei Gründer von Mint und ich kümmere mich hauptsächlich um das Thema Finanzen und Operations bei uns.
Ja, ich bin der Marc und bin für das ganze Thema Marketing, Vertrieb, Produkt im Kern zuständig.
Sehr schön. Und eure Firma heißt Mint mit Y geschrieben. Was macht ihr denn genau? Für was steht denn Mint?
Also Mint steht eigentlich für uns für nicht nur die Farbe, so wie es ausgesprochen wird, natürlich wie die Farbe Mint, nämlich für My Interior als Abkürzung und zeigt ziemlich gut, wo bei uns die Reise hingeht. Das heißt, wir sind im Interior-Bereich und im Kern im Thema Wandfarben und Lacke zu Hause.
Wie kommt man denn auf die Idee, Wandfarben zu verkaufen? Seid ihr aus der Branche? Habt ihr das vorher auch schon gemacht? Also bevor ihr mit Mint in den E-Commerce mit eingestiegen seid? Oder wo kommt die Idee her?
Vielleicht erstmal zu unserem persönlichen Background. Also Marc und ich, wir kennen uns seit der 5. Klasse, sind also auf die gleiche Schule gegangen und haben uns so ab der Oberstufe sehr gut angefreundet. Hatten auch den gleichen Weg zur Schule immer gehabt. Das heißt, wir sind uns beim zu spät kommen, öfters über den Weg gelaufen. Und genau nach dem Abitur ist dann jeder in seinen Bachelorstudiengang. Ich habe einen klassischen BWL-Background. Der Marc ist mehr Richtung Textilmanagement gegangen. Und wir sind dann beide für ein Praktikum bei Zalando nach Berlin gezogen.
Unabhängig oder abgesprochen?
Ja, mehr oder weniger abgesprochen tatsächlich. Also ich war kurze Zeit vorher im Praktikum schon dort und habe da natürlich relativ schnell auch Leute kennengelernt und dann hat man natürlich rausgefunden, dass da dringend Praktikas vergeben werden sollten und dann habe ich natürlich direkt dem Felix Bescheid gesagt und meinte, du musst unbedingt nach Berlin kommen. Okay. Die Stadt ist super, das Praktikum ist cool, die Company ist ziemlich cool. Du musst rüberkommen.
Genau, und dann bin ich quasi nach Berlin nachgezogen und wie das bei Zalando so ist, wenn man in so einem, zum damaligen Zeitpunkt war es fairerweise schon kein Startup mehr, sondern eher ein Grown-up und dennoch so von der ganzen Motivation und den Leuten und der Energie, die da ist, setzt man sich zwangsläufig mit dem Thema Gründen auseinander und so haben wir dann auch schon öftere Brainstorming-Sessions in unserer WG gehabt mit teilweise ganz wilden Ideen, die wir zum Glück niemals umgesetzt haben. Und genau, nach dieser Praktikumszeit bei Zalando haben sich unsere Wege so zum ersten Mal etwas getrennt. Also ich habe noch 3 weitere Jahre bei Zalando im Business Development gearbeitet. Und genau, Marc ist nach Mainz zurückgezogen und hat da mit seiner eigenen Marketingagentur auch quasi als Freelancer primär gearbeitet.
Genau, Manu, also ich habe so ein bisschen das gemacht, was du auch mal gemacht hast. Hab mich auch selbstständig gemacht und habe eben angefangen, gerade mit Websites, UI, Branding-Geschichten für kleinere oder mittelständische Unternehmen Projekte durchzuführen. Und das habe ich dann auch während dem Master relativ lange noch gemacht. Und letztendlich hatten wir so den gemeinsamen Startschuss für unsere Idee tatsächlich als Branchenfremde durch eine eigene Problemsituation, die wir in dem Baumarkt hatten. Und zwar waren wir eigentlich unabhängig voneinander auf der Suche nach Wandfarbe und haben eben gemerkt, im Baumarkt ist das ein relativ großes Problem, weil du stehst vor relativ viel Auswahl, großen Regalen, dir fehlt der passende Service und obendrein stehen auch noch 10 andere Leute mit dem gleichen Problem im gleichen Gang. Und da sind wir dann zum ersten Mal da auf die Idee gekommen mit dem Background auch von Zalando, den wir hatten. Wie sieht das denn eigentlich online aus? Wie sehen die Produkte aus, die man so kriegen kann? Wie ist die Customer Experience? Und dadurch, dass wir ja so enttäuscht waren von dem, was wir im Baumarkt erlebt hatten, sind wir dann nach und nach auf die Idee gekommen, sowas selbst umzusetzen.
Und jeder, der schon mal im Baumarkt stand, weiß, wie schwer es ist, einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin zu finden für die Beratung.
Absolut. Genau. Und wir dachten erst, wir sind die einzigen Idioten, die das nicht hinbekommen. Mhm. Und haben uns aber tatsächlich auch mal einen ganzen Nachmittag davon unabhängig nochmal in den Baumarkt gestellt, um zu schauen, wie gehen die Kunden das Thema Wandfarbe grundsätzlich an, und haben dann halt einfach die ganzen Probleme, die wir hatten, eben auch nochmal in Real Life feststellen können. Und ich glaube auch gerade, wenn man so diesen Zalando-Background hat und eigentlich gewöhnt ist, convenient von zu Hause Produkte bestellen zu können, das hat uns, glaube ich, am Anfang extrem geholfen, dass wir da so branchenfremd waren, dass wir einfach gesagt haben, ey, wie können wir dieses Produkt denn ganz anders und vor allem digital denken, weil zum damaligen Zeitpunkt war Wandfarbe eigentlich nur auf Amazon wirklich ein Thema gewesen und ansonsten nicht existent.
Ja, wollte ich gerade fragen, wie sah denn der Markt zu der Zeit aus? Also ich kann mir vorstellen, große Online-Läden hatten die Farbe oder haben Produkte einfach gehabt, aber da war wahrscheinlich das gleiche Problem wie im Baumarkt auch, dass man erstmal nur eine Farbpalette sieht und mehr nicht.
Genau, also du hast grundsätzlich, wenn du Farbe online verkaufen willst, hast du zwei Herausforderungen, die du lösen musst. Das eine ist eben das Thema Beratung. Das heißt, du musst den Kunden in deinem Shop irgendwie die Möglichkeit geben, dass sie Fragen stellen können, welches Produkt brauchen sie, welche Farbe ist irgendwie für sie möglicherweise interessant. Das ist ja ein Thema, das Amazon gar nicht abbilden kann. Und die zweite Herausforderung, die du lösen musst, ist, dass du quasi dem Kunden ermöglichst, die Farbe vorher zu prüfen, ob die quasi für ihn auch in den eigenen vier Wänden eben passend ist oder nicht. Das heißt, du musst, und das war quasi unsere Lösung dazu mit diesen innovativen Farbmustern. Wir bestreichen quasi etwas größere Farbmuster mit echter Farbe. Das heißt, der Kunde kann die vorher nach Hause bestellen und sich zu 100% sicher sein, dass die Farbe, die auf dem Farbmuster ist, auch letzten Endes die Farbe ist, die er an die Wand streicht. Mhm. Weil logischerweise auf dem Desktop und auf Mobile, auf dem Handy, ist natürlich eine Farbabweichung zu der eigentlichen Wandfarbe. Und das sind so die zwei Herausforderungen, die damals noch keiner gelöst hat und die wir quasi mit unserem innovativen Ansatz lösen wollen.
Das heißt, ihr wart dann da und hattet so die Idee, okay, das könnte eine Business-Idee sein. Aber zur Umsetzung ist ja dann noch ein weiter Schritt. Du warst ja schon ein bisschen selbstständig, Marc, hast du gesagt, gell?
Genau.
Das heißt, für dich war das ja dann so, okay, warum machen wir es wahrscheinlich einfach nicht? Wie war es bei dir, die Situation, Felix? Du warst dann noch bei Zalando oder wie war da die nächsten Schritte dann?
Genau, also ich habe mir irgendwann gesagt, wenn ich wirklich jetzt ernsthaft gründen will, muss ich hier irgendwann raus. Mhm. Und hatte diese 3 Jahre Zalando-Zeit echt genossen und habe da wirklich super Erfahrungen sammeln können, gerade im Bereich E-Commerce. Und irgendwann war dann fairerweise aber auch so ein bisschen die Lernkurve abgeflacht, dass ich gesagt habe, okay, entweder ich gehe hier jetzt raus und gründe oder ich bleibe einfach noch weiter Jahre im Unternehmen und bin deswegen schon ganz aktiv mit dem Ziel, wieder nach Mainz zurück im Rhein-Main-Gebiet was zu gründen. Und genau, dann ist uns quasi diese Idee über den Weg gelaufen, sage ich mal.
Okay, also dieser Wunsch zum Gründen war sogar schon vorher da. Interessant, ja.
Ja, also im Prinzip seit wir nach Berlin gezogen sind und aber eigentlich auch schon während der Abiturphase haben wir, wie gesagt, uns immer mal wieder über Ideen ausgetauscht und besonders in der Berlin-Zeit war das eigentlich immer ein Thema gewesen und wie gesagt, dann haben sich unsere Wege kurzzeitig getrennt, aber das langfristige Ziel war tatsächlich immer, irgendwann mal gemeinsam eine eigene Company zu gründen.
Die Bromance hat gesiegt.
Genau.
Ja, Marc, wie war das aus deiner Perspektive? Warst du dann froh, ihn davon überzeugen zu können oder war das gar nicht so schwer?
Es war tatsächlich gar nicht so schwer, weil der Felix schon sehr, sehr lange natürlich auch diesen Wunsch schon in sich hatte, selbst was zu gründen. Ich habe natürlich ein bisschen früher angefangen, mich mit dem Thema Gründung auseinanderzusetzen, was ja zwangsläufig auch der Fall ist, wenn man Projekte umsetzen will und das Ganze natürlich irgendwie auch in Rechnung stellen möchte, dann muss man sich ja auf irgendeine Art und Weise mit dem Thema Gründung befassen. Dementsprechend hatte ich da so ein bisschen Wissensvorsprung, sage ich mal, und die Schritte, die wir befolgen mussten, waren natürlich irgendwie ein bisschen einfacher, ne, vor allem für uns beide. Und das Ganze ging dann auch relativ schnell eigentlich von dieser Problemidentifikation bis zur tatsächlichen Umsetzung. Also wir haben natürlich wochenlang zusammengesessen, unsere Köpfe zusammengesteckt, Markt Research gemacht und natürlich dann gemerkt, okay, da ist wirklich Potenzial. Also ich glaube, allein 50% des Marktanteils laufen immer noch über Baumärkte. Mhm. Und mit einem Umsatzanteil von damals 2-3%, die online stattfanden, waren für uns schon mal Grund genug zu sagen, wir befassen uns jetzt noch mal stärker mit der Thematik. Und was eben für uns auch extrem wichtig war, aus einem eigenen Interesse heraus, war, wir wollen nicht etwas gründen, was keinen Impact hat, sondern wir wollen nämlich was machen, was wirklich einen Einfluss vor allem auf die Umwelt, auf die Gesellschaft und vielleicht irgendwie auch auf ein Wohlbefinden der Menschen hat. Und dadurch, dass du bei Zalando natürlich, sagen wir mal, eher, wir definieren es als Teil des Problems anstelle von Teil der Lösung waren, haben wir eben gesagt, okay, genau das müssen wir ändern. Und wir haben eben identifiziert, dass es in diesem Wandfarbenbereich extrem viel Potenzial gibt, weil 95% der Farben tatsächlich auf synthetischen Inhaltsstoffen beruhen. Und wir haben eben auch rausgefunden, dass es Alternativen gibt. Die werden bis dato noch nicht umgesetzt, weil es einfach zu teuer ist. Und da haben wir eben den Ansatz definiert, dass man eben wirklich hochwertige natürliche Inhaltsstoffe über einen D2C-Ansatz perfekt umsetzen könnte. Mhm.
Also seid ihr schon direkt gleich mit dieser DNA auch rein, das muss nachhaltig sein, das muss biologisch sein und solche Geschichten, weil auch die Zielgruppe natürlich dafür da ist. Also gleichzeitig noch in dieser Nische, dass Wandfarben online noch nicht gut verkauft werden, gleichzeitig auch noch zu sagen, und wir spitzen das noch ein bisschen zu, dass wir auch dieses Thema Nachhaltigkeit mit ins Programm nehmen.
Ja, es ist witzig, dass du von DNA sprichst, weil so haben wir das für uns auch definiert. Mhm. Also Nachhaltigkeit ist in unserer DNA und es ist nicht einfach nur ein Element, sondern es ist wirklich ein Grundpfeiler unserer Mission und dessen, was wir tun. Und fairerweise, wie der Marc gesagt hat, also es war im ersten Moment ein eigener Antrieb, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen was bauen, was einen Impact hat. Und gleichzeitig haben wir eben aber auch diese Market Opportunity gesehen, dass diese Nische einfach noch überhaupt nicht besetzt ist und viele Hersteller, wenn überhaupt, nur am Rande das Thema Nachhaltigkeit angehen.
Ja. Ich sag bewusst DNA, weil ich kann das total nachvollziehen. Also ich habe jetzt mit vielen Gründer und Gründerinnen gesprochen, die diese nachfolgende Generation jetzt, zu der ich jetzt euch zähle, ja, also nicht dieses alte Unternehmertum, sondern das moderne Unternehmertum. Ich finde schon, dass das ein wichtiges Thema ist. Man will ja auch hinter dieser Vision, hinter dieser Marke stehen. Und könnte man das, wenn man da jetzt irgendwie giftige Lacke irgendwie weiterhin verkauft und Umweltschäden betreibt? Also ich kann das total nachvollziehen, dass das dann eben auch für einen selber total wichtig ist, solche Werte auch direkt in die Firmenkultur mit einzubauen.
Ja, mega. Und ich finde auch, also zumindest bemerke ich das bei uns, man hat nochmal einen ganz anderen Antrieb, wirklich, und nochmal ein ganz anderes Level an Energie, das man in das Startup reinstecken kann, weil man sich einfach immer wieder bewusst macht, dass es einen positiven Impact hat und dass man hier wirklich was zum Positiven bewegen kann. Hm.
Wie seid ihr denn die Sache denn dann angegangen? Also ihr habt euer Produkt identifiziert, quasi euren Markt. Habt ihr dann irgendwie Zutaten bestellt und habt selber Farbe angerührt in der Garage? So diese berühmte Garagen-Story, weil das hatte ich hier auch schon oft gehört. Oder hattet ihr schon feste Produkte identifiziert, die ihr quasi dann resellen könnt? Oder wie seid ihr da rangegangen?
Also wir sind tatsächlich immer erstmal so rangegangen, dass wir geschaut haben, was sind denn da für Inhaltsstoffe überhaupt drin, in den Marken, die man so kennt, und haben natürlich relativ viel bestellt aus dem In- und Ausland, haben uns das angeschaut, haben auch vor allem mal dran gerochen und ein paar Probeanstriche gemacht. Und was wir eben gemerkt haben, ist, dass es signifikante Unterschiede gibt. Und wir haben natürlich dann auch nach langem Research einen Hersteller in Deutschland gefunden, der in einer etwas kleineren Produktion, als man es von Konzernen vielleicht kennen würde, wirklich auf rein biologische Inhaltsstoffe setzt. Und dann sind wir eben sozusagen in Kommunikation mit denen auf ein Produkt gekommen, was dem entspricht, was wir zu 100% hinten dran stehen und auch sagen können, das, was dort jetzt drin ist, ist zwar natürlich wesentlich teurer in der Produktion, aber hochwertiger, qualitativer und vor allem nachhaltiger als alles, was man so aus den normalen Regalen kennen würde.
Hm. Aber ihr habt euch dann quasi dort euer eigenes Produkt in Kooperation mit diesem Hersteller ausgedacht oder gemacht oder getan. Also man kann diese Farbe nicht woanders dann nochmal finden oder kaufen.
Genau, also wir sind da in die Produktentwicklung reingegangen, haben dann auch geschaut, was brauchen wir, was muss drin sein. Und dann haben wir auch natürlich, was das Wichtigste für den Endkunden natürlich ist, die Farbauswahl auch festgelegt, was natürlich auch nochmal ein langwieriger Prozess war. Und das Ganze eben so definiert, was dann für uns zu einem Produkt geführt hat, was wir natürlich so nicht selbst hätten umsetzen können. Und ich glaube auch in so einer chemischen Industrie kann man nicht anfangen, drauf loszumischen und auszuprobieren, weil da eben einfach jahrzehntelange Entwicklung drinstecken. Dementsprechend wäre es für uns gar nicht möglich gewesen, jetzt aus der Garage heraus ein Produkt neu zu entwickeln.
Wir haben aus der Garage heraus versendet am Anfang. Ja. Also zumindest ein bisschen Garagen-Startup.
Ja, ich kann mir vorstellen, also gerade im Lebensmittelbereich oder jetzt im chemischen Bereich, ihr seid ja da auch in diese Branche jetzt rein. Da gibt es ja bestimmt auch ganz strenge Auflagen für solche Produktionsschienen und so, oder?
Absolut. Also da gibt es ganz, ganz viele Zertifizierungen, die du brauchst. Es gibt relativ viele Produkte, die müssten schadstofffrei sein, die müssten geprüft sein. Das sind natürlich alles so Punkte, die kriegt man vor allem auch nicht so schnell umgesetzt. Das heißt, auch da bräuchte man sehr, sehr viel Zeit, um sowas wirklich auf den Markt bringen zu können. Und da war es für uns eben auch ein Segen, den richtigen Produzenten jetzt an der Hand zu haben, mit dem wir ein tolles Verhältnis haben und immer weiter in die Produktentwicklung gehen.
Wie seid ihr denn weitergegangen von, also es klingt so, ihr kommt ja aus dem Background so Finanzen und solche Geschichten auch, dass ihr da sehr klar rangegangen seid. Habt ihr einen Businessplan geschrieben? Habt ihr geguckt, wie finanzieren wir das? Holen wir irgendwie Venture Capital rein? Was waren da so eure Schritte hin zu, lang bevor das erste Produkt verkauft worden ist?
Ja, also wir wollten es am Anfang so lean wie möglich gestalten. Also uns war klar, dass wir das im Idealfall mit einem MVP erstmal testen wollen. Das heißt, dass die ganzen Marktinsights, die wir quasi durch eigene Erfahrung hatten und auch durch unsere Research, wollten wir quasi jetzt im Markt echt testen. Mhm. Und deswegen haben wir einen Basic Shopify Shop aufgestellt und quasi eine Marke ins Leben gerufen. Es war damals noch Nava, die für eine Zielgruppe steht, die eben im Baumarkt sich nicht abgeholt fühlt. Und darauf haben wir sehr stark unser Branding am Anfang fokussiert und sind dann quasi so an den Start gegangen. Das heißt, die ersten 3-4 Monate waren sehr im Zeichen eines groß ausgelegten Tests.
Das heißt, ihr habt einfach mal ein paar Wandfarben bestellt, ein bisschen den Shop zusammengestellt. Seid ihr wahrscheinlich direkt bei Shopify gelandet oder habt ihr da verschiedene Dinge ausprobiert?
Also ich glaube, da habe ich wirklich den Vorteil gehabt, dass wir oder dass ich die Erfahrung schon gemacht hatte und aus meinen eigenen Projekten, aus der Agenturzeit relativ negative Erfahrungen mit anderen Shop-Systemen gemacht hatte. Und dementsprechend war am Ende des Tages, ich sag mal, ein No-Brainer auf Shopify zu setzen, weil wir da eben wirklich die besten und schnellsten Möglichkeiten hatten. Vor allem auch, wenn ein MVP-Test funktioniert, natürlich auch skalieren zu können und das Ganze auch relativ effizient zu gestalten. Und das war für uns eben mit dieser Vorerfahrung extrem wichtig.
Für unsere ZuhörerInnen, MVP steht für?
Minimum Viable Product. Also wir sind quasi so an die Sache rangetreten, dass wir gesagt haben, okay, was brauchen wir, um wirklich an den Start gehen zu können? Was sind wirklich so die Core-Features, die wirklich notwendig sind, um eben dem Kunden den Einkauf bei uns im Shop ermöglichen zu können? Das heißt, wir hatten da noch kein fancy Design, keinen guten Customer Journey, der den Kunden irgendwie anhand verschiedener Features durch den Shop zum Checkout führt, sondern wirklich ein ganz rudimentäres Setup gehabt.
Also auf Deutsch einfach eine Art Testballon, um wirklich auszuprobieren, ob das Produkt auf dem Markt auch angenommen wird und richtig funktioniert. Ja.
Genau.
Ja. Und das war wohl erfolgreich dann. Also wie habt ihr denn die Leute dazu gekriegt, euch überhaupt zu sehen? Das ist ja immer das Problem am Anfang, wenn man so einen komplett neuen Shop aufstellt. Die Leute suchen nach nachhaltigen Wandfarben oder wie seid ihr da rangegangen? Habt ihr irgendwie SEO-mäßig das stark fokussiert? Seid ihr da gleich auf Insta, Social Media gegangen? Was waren da eure Problemstellungen und wie seid ihr die angegangen?
Also wir haben eigentlich von Anfang an auf das Steckenpferd Instagram, Facebook und Pinterest gesetzt und klar mit dem Fokus auf Instagram, weil es für uns auch der typische Interior-Inspirationskanal ist und eben da schon relativ viel in Content reingesteckt und auch die ersten Werbeanzeigen laufen lassen, was auch relativ dann erfolgreich war, auch im Zuge dieser iOS-Umstellung, was da im letzten Jahr passiert ist, dass man eben dann das ganze Thema Facebook-Werbung, Instagram-Werbung nicht mehr so gut spielen konnte, wie das früher mal war. Aber nichtsdestotrotz hat das echt alles gut funktioniert und das Feedback war vor allem super. Wir haben Nachrichten bekommen von Kunden, die gesagt haben, es ist echt toll, dass es sowas jetzt mal endlich gibt, und haben tatsächlich die Ermutigung bekommen, weiterzumachen. Also dementsprechend haben wir nie irgendwie diesen Punkt gehabt, dass wir gesagt haben, sollen wir das Ganze jetzt vielleicht beenden? Also es wurde relativ schnell von einem Test zu einem sehr, sehr ernsten Projekt, wo wir dann gemerkt haben, okay, das ist tatsächlich das, was wir jetzt in den nächsten Jahren machen werden.
Aber ihr seid ja trotzdem erstmal auch finanziell rein. Also ihr musstet euch sicherlich erstmal ein paar Farben ja bestellen, ein bisschen Lager aufbauen. Habt ihr irgendwie das aus den Ersparnissen herausgemacht? Habt ihr euch gleich irgendwie um Finanzierung Gedanken gemacht vorher oder ging das erstmal so im kleinen Rahmen?
Genau, also in dem Rahmen, in dem wir gestartet sind, ging das mit eigenen Ersparnissen. Und genau, das heißt, dadurch, dass wir die Lagerhaltung extrem effizient in Zusammenarbeit mit unserem Hersteller halten konnten, hat uns das quasi erlaubt, da allein mit den Ersparnissen eben für die Waren und auch die Ads am Anfang aufzukommen.
Aber wir haben quasi jeden Euro, den wir verdient haben, mindestens wieder in Werbung reingesteckt, um quasi ansatzweise wachsen zu können. Ist natürlich, wenn du bootstrapped an die Sache rangehst, das heißt mit eigenen Mitteln, natürlich schwieriger als wenn du relativ viel Geld schon von Anfang an am Start hast, was natürlich so ein bisschen unser kleiner Nachteil ist im Gegensatz zu den anderen großen Marken und Herstellern, die ja natürlich mit ganz anderen Budgets hantieren und dementsprechend ja auch irgendwo Werbung machen. Aber nichtsdestotrotz ist es für uns auf jeden Fall so ein bisschen dieses Growth-Hacking gewesen, ne, dass wir irgendwie über bestimmte Contents oder die richtige Botschaft eben dann auch in den Instagram-Ads zum Beispiel überzeugen konnten.
Ja. Wie war denn euer Stand zu diesem Zeitpunkt? Wie war es bei dir, Felix? Hast du nebenher noch weiter gejobbt oder hat es dann schon so aus dem Cashflow heraus funktioniert, dass ihr euch selber auch ein bisschen Taschengeldgehalt geben konntet? Das ist ja am Anfang ja immer sehr, 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 sehr schwierig.
Nee, also ich war von Anfang an zu 100% quasi auf dem Projekt gewesen und Marc ist dann quasi, ich glaube, so nach 2-3 Monaten, als absehbar war, dass das ein größeres Projekt werden könnte, hat Marc dann quasi auch seine Agenturdienstleistung eingestellt und wir sind dann quasi 3 Monate später beide zu 110% auf dem Projekt gewesen.
Okay, das hat dann also auch gleich so gut funktioniert, dass das möglich ist, ja. Ja, ist ja nicht immer so. Es gibt ja Unternehmen, wo jahrelang noch nebenher weitergearbeitet wird, bevor man sich überhaupt traut, all in zu gehen.
Ja, also uns war klar, dass nach den Market Insights und das Momentum, das wir quasi Markt gesehen haben, dass wir zu dem Zeitpunkt all in gehen müssen, wenn wir wirklich im Markt was bewegen wollen. Es war einfach das richtige Timing. Und deswegen haben wir gesagt, entweder wir gehen da jetzt all in oder wir lassen es ganz bleiben.
Ja, was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, gerade in so einer Branche, in so einer Industrie, da sind wir ja wirklich in dieser David-gegen-Goliath-Situation. Also du trittst ja wirklich gegen Multimillionen-Konzerne an, die ähnliche Produkte anbieten. Natürlich vielleicht für eine andere Zielgruppe, aber mit denen muss man sich ja am Ende des Tages messen.
Ja. Das wollte ich sowieso gerade fragen. Habt ihr da Gegenwind gespürt? Also es klingt jetzt so ein bisschen danach, oder ist es einfach eine sehr, sehr starke Konkurrenzsituation? Oder ist es so, okay, da kommt jetzt der Neuling in die Branche und was soll das dann? Also kann ja auch sein, dass euch da Steine in den Weg gelegt werden von großen Multimillionärsfirmen, die dann da irgendwie sagen, das finden wir gar nicht so gut, was ihr da macht.
Also witzigerweise ist es tatsächlich so, dass ich glaube, da kann jetzt jeder, der einen Shopify-Shop hat, so ein bisschen relaten. Natürlich guckt man sich am Anfang, wenn es natürlich überschaubare Anzahl von Bestellungen sind, auch mal die Personen an oder gibt das mal schnell ins Google-Suchfeld ein. Und klar, da waren auch Leute dabei, die bei uns bestellt haben von größeren Farbkonzernen, wo dann teilweise auch auf die Firma bestellt wurde. Und da waren echt einige dabei und das fanden wir natürlich am Anfang irgendwie auch eine Art Wertschätzung und interessant, dass wir trotz irgendwie unserer kleinen Größe auffallen und waren auch schon mit anderen Konzernen im Gespräch tatsächlich. Die wollten so ein paar Insights von uns mal wissen, wie das Ganze funktioniert. Aber für die ist das natürlich interessant, was wir machen. Aber dass man wirklich irgendwie einen Gegenwind spürt, würde ich jetzt nicht sagen.
Eben, es ist nicht so ein hart umkämpfter Markt. Also wir hatten das zum Beispiel mal im Podcast hier mit Lebensmittelergänzungsprodukten. Und wenn es dann um die Regalfächer geht, bei sowas, bei so Drogeriemärkten oder so, dann werden die Ellenbogen ausgefahren. Aber solange ihr nicht den Schritt geht und quasi in die Baumärkte drängt, das seid ihr, glaube ich, momentan noch nicht, oder? Dann ist das wahrscheinlich erstmal nicht so das Problem.
Genau, also Baumärkte haben wir zum aktuellen Zeitpunkt auch nicht vor, weil wir einfach das größte Potenzial im Online-Vertrieb sehen.
Ja. Ihr habt schon gesagt, ihr hießet, ist es die Vergangenheitsform? Euer Unternehmen war damals unter dem Namen Nava bekannt. Ich vermute einfach mal, ich weiß es jetzt nicht, das stand für nachhaltige Wandfarbe, kann das sein? Sehr gut, habe ich ja schon mal richtig assoziiert. Das ist ja gar nicht so eine schlechte Assoziation, auch Keyword-technisch wahrscheinlich ganz gut. Jetzt heißt die aber Mint. Was war die Entscheidung dafür, dann nach so kurzer Zeit ja eigentlich dann auch ein Rebranding zu machen?
Genau, also es hatte zwei Gründe. Zunächst einmal, die Marke Nava hatten wir damals nicht schützen lassen, weil wir eben gesagt haben, wir wollen erstmal das ganze Thema und das Konzept testen. Und als wir dann nach diesen 3-4 Monaten festgestellt haben, ey, das ist echt ein Business, lass uns das machen, haben wir uns auch nochmal zusammengesessen und gesagt, für was stehen wir eigentlich und wo soll die Reise hingehen? Wollen wir wirklich nur bei Wandfarbe bleiben oder möchten wir quasi auch weitere Produkte, die zumindest mit dem Thema Farbe zu tun haben, mit aufnehmen? Und in dem Zuge ist dann auch so die Idee daraus entstanden, vielleicht eine Marke zu finden, die unsere Mission und das, was wir in Zukunft vorhaben zu tun, nochmal deutlich besser abbildet. Und so sind wir dann quasi auch auf diesen Trichter mit My Interior gekommen. Und das war quasi so dann der Anstoß zu sagen, okay, wir haben zwar jetzt verhältnismäßig etwas in die Marke Nava investiert und es macht aber Sinn, wenn wir es uns leisten können, nochmal zu wechseln, dann quasi zum damaligen Zeitpunkt.
Wie lange lieft ihr jetzt unter Nava? Also wie lange war der Unternehmenszeitraum, den ihr beworben habt mit Nava?
Also waren jetzt knapp 9 Monate, mit denen wir als Nava unterwegs waren. Man könnte es auch so ein bisschen metaphorisch ausdrücken.
Das Baby. Ja,
das Baby war noch im Bauch und ist quasi mit Mint auf die Welt gekommen. Ich glaube, das passt so ganz gut auch von der Dauer.
Ja. Witzig. Ja, man überlegt sich ja auch bei der echten Geburt vorher vielleicht schon Namen, aber wenn das Kind dann da ist, dann passt es vielleicht gar nicht mehr so genau. Dann denkt man, nein, das ist kein Nava. Genau. Also, das heißt, ihr hattet das Gefühl, es ist einfach besser und lieber jetzt zu eher einem früheren Zeitpunkt als noch später, oder? Also ich meine, so diese 9 Monate Zeitraum, klar war das ein Investment auch und natürlich hat sich da auch schon was aufgebaut, aber so von meinem Bauchgefühl würde ich jetzt auch sagen, das ist noch ein Zeitraum, bei dem man noch gut in der Anfangsphase eine Umbenennung sich leisten kann, in Anführungszeichen, weil da hängt ja schon viel dran an so einer Umbenennung.
Absolut, also ich glaube, dieser Moment, in dem wir wirklich erkannt haben, dass wir das Rebranding auch machen werden und machen wollen, war natürlich irgendwie mit gemischten Gefühlen, weil man auf der einen Seite ist man extrem gepusht und hat tolle Ideen und für die Zukunft viel vor. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch vor allem neben dem Tagesgeschäft, wo man ja auch weiter wachsen möchte, versuchen, vor allem sich um das Thema Namen zu kümmern. Man muss diese ganzen technischen Dinge berücksichtigen. Man muss sich um Markenanmeldungen kümmern. Das Produkt muss ja auch den neuen Namen tragen und ganz viele kleinere Sachen, die dazugehören, muss natürlich berücksichtigt werden. Und wir hatten letztendlich nur 3 bis 4 Monate dafür Zeit, weil wir das Ganze ja auch nicht ewig lang nach hinten schieben wollten und nicht noch mehr neue Ware mit der alten Marke bestellen wollten. Dementsprechend war es doch viel, viel mehr Stress, als man vielleicht ahnen würde.
Ich wollte gerade sagen, du hast gerade so locker erzählt. Also das war wirklich, und ich glaube, da geht es vielen Startups so, vor allem am Anfang, weil man identifiziert sich ja extrem mit dem, was man macht und dann entsprechend auch mit dem Namen. Und es hat uns wirklich viele, ich glaube vor allem die schlaflose Nächte gekostet, da den richtigen Namen zu finden. Ich glaube, Marc hat am Ende eine Liste mit mehr als 350 Vorschlägen. Und deswegen, also es war auf jeden Fall ein sehr anstrengender Prozess, aber der hat sich absolut gelohnt. Und ich glaube, es hat sich auch wirklich ausgezahlt, dass wir das Thema nicht noch an eine Agentur ausgelagert haben, sondern wirklich einfach selber für uns die Werte der Marke definiert haben und dann darauf aufbauend ja, den passenden, und ich glaube, wir sind jetzt mega happy auf jeden Fall mit den passenden Namen gefunden haben.
Eben, ich würde auch gerne noch mal ein bisschen eintauchen, weil es ist, also wenn man schon überlegt, es geht ja hin bis zum Etikett auf dem Produkt, was im Lager ist. Muss man die alten noch abverkaufen? Muss man schon die neuen planen? Wann stellt man da um? Lass uns noch mal komplett durchgehen von der Planung. Also von der ersten Idee, klar, Namensfindung, Domain-Geschichten und solche Sachen, Markenanmeldung, das sind ja die allerersten Sachen, die einem sofort einfallen. Aber vielleicht könnt ihr uns noch mal ein bisschen mitnehmen, wo hin, also was diese gesamten Prozess, was der gesamte Rebranding-Prozess mit sich bringt, dass man da vielleicht nochmal so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, wie viel da wirklich dahinter steckt, von der anfänglichen Planung bis zum Launch, wo dann irgendjemand den Knopf drückt und sagt, so, jetzt gehen wir live mit unserer neuen Webseite.
Ja, vielleicht bevor wir inhaltlich drauf eingehen, ich glaube wirklich, das Wichtigste war gewesen, dass wir, weil, wie Marc gesagt hat, neben dem Tagesgeschäft stand quasi dieser Rebranding-Prozess an. Und ich glaube, das Wichtigste, was wir gemacht haben, ist, dass wir uns wirklich das ein Wochenende komplett eingeschlossen haben und wirklich von oben nach unten durchdekliniert haben, was wir eigentlich alles verändern müssen, was wird alles durch dieses Rebranding quasi, was ist dadurch betroffen. Und dadurch haben wir dann halt relativ klar die einzelnen To-Dos in den verschiedenen Bereichen definiert. Und letzten Endes war es dann einfach über die Monate neben dem Tagesgeschäft einfach nur Execution, also dann einfach wirklich diese To-Dos einzeln abarbeiten. Und genau zu deiner Frage, ich glaube, keine Ahnung, vielleicht kriegen wir es auf drei Bereiche dekliniert, die wirklich hauptsächlich durch das Rebranding betroffen waren. Das eine war auf jeden Fall das Sortiment. Das heißt, hier sind wir relativ früh mit unserem Hersteller in Kommunikation getreten, denn wir hatten noch einiges auf Lager von der Altmarke sozusagen. Und da haben wir dann versucht, zwei Dinge zu tun. Erstens quasi bis zum Go-Live die bestehenden Produkte möglichst gut durch den Sale abzuverkaufen. Und das hat auch super geklappt. Und zweitens eben auch mit unserem Hersteller quasi schon an den neuen Produkten mit dem neuen Design gearbeitet. Und parallel dazu haben wir uns auch im Zuge des Rebrandings dazu entschlossen, unsere Produkte auch weiter unsere Produkte zu erweitern, und da ist beispielsweise dann auch das Thema Lacke, Grundierung schon mit ins Portfolio aufgenommen worden.
Neben dem, was man sieht nach außen, habt ihr quasi ja auch die Firma aufgefrischt im Sinne von, es sind nicht mehr nur Farben, sondern da kommen ja noch neue Produkte hinzu. Also diese Arbeit kam ja noch zusätzlich zum Rebranding dazu, dass ihr euch auch ein bisschen neu aufgestellt habt.
Genau, also wir haben eigentlich auch im September 21 dann den Entschluss gefasst, dass wir das Rebranding machen werden. Und dann hatten wir ja auch schon einige Monate an Erfahrung und Feedback vor allem, weil uns das auch immer wichtig war, mit Kunden sich auch auszutauschen, Bewertungen zu kriegen und zu schauen, okay, wo könnten wir uns verbessern, was war nicht so gut, was war gut. Und das haben wir eben wirklich alles mit in diesen Prozess reingenommen und haben gesagt, okay, die Geschichte müssen wir verbessern. Hier könnten wir noch ein paar Prozent besser sein. Und das ist dann wirklich im September auch an dieser Konzeption, haben wir auch wirklich erkannt, wie wichtig es ist, Kundenfeedback zu integrieren, und haben eben auch von dieser sehr, sehr spezifischen Zielgruppendefinition, die wir eben mit Nava damals hatten, ne, das war eigentlich so ein bisschen sehr spezifisch für die Zielgruppe Frau, und sehr stark an Beauty-Charakter angelehnt. Und da haben wir eben gesagt, wir wollen das Ganze ein bisschen breiter machen. Wir wollen niemanden ausschließen, weil wir eben auch gemerkt haben, dass Männer da so ein bisschen eher abschrecken würden und sich vielleicht dann doch eher an der Baumarktfarbe orientieren, weil die so ein bisschen mehr Männlichkeit symbolisiert. Und das Ganze haben wir dann eben auch in dieser Designfindung und vor allem Namensfindung, weil das ja immer relativ parallel läuft, weil der Name muss ja auch irgendwie ein gewisses Design verkörpern. Das haben wir dann eben versucht zu berücksichtigen. Und Felix hat es ja schon mal kurz erwähnt, wir hatten ja am Ende des Tages 350 Namensvorschläge, zu denen wir auch wirklich jeweils immer eine Idee hatten. Und dann sind wir am Ende des Tages mit einer Auswahl von drei und jeweiligen Präferenzen dann zu unserer Anwaltskanzlei gegangen und haben gesagt, wir würden das jetzt gerne mal prüfen lassen, weil wir wollten ja auch auf der sicheren Seite sagen, wenn wir einen Prozess lostreten, wo Sachen umetikettiert werden oder Produkte gewisse Marken Namensgebung haben, dass wir eben dort auch eine geschützte Marke haben. Und dann hatten wir ja auch nur zum definierten Launch-Zeitpunkt im Januar dann nur noch 4 Monate. Das heißt, das Ganze haben wir dann relativ schnell entscheiden müssen, sind dann auch im Expressverfahren beim DPMA dann auch Anfang Januar zu einer eingetragenen Marke gekommen und mussten natürlich vorher schon berücksichtigen, dass die Produkte in der Pipeline sind, dass die Etiketten schon richtig stehen. Aber auch da hätte ja theoretisch was schieflaufen können.
Ja, aber das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den man nochmal unterstreichen muss. Dieses vorher checken, ob die Marke existiert, ob irgendwie die Domain frei ist, auch international vielleicht der Name funktioniert. Das sind, glaube ich, mit die wichtigsten Schritten, die man als allererstes abchecken sollte, bevor dieser ganze Prozess dann ins Laufen gerät.
Genau, also für uns waren das Punkte, die wir auf jeden Fall berücksichtigt haben. Alleine sowas wie Domain und Domain-Verfügbarkeit im Ausland. Das sind ja alles auch so Sachen, die ja auch strategisch berücksichtigen werden müssen. Und das mussten wir auf dem Schirm haben. Und da muss eben eine Name beziehungsweise eine Marke auch einfach passen. Und da wirklich was zu finden, was dem ganzen Anforderungskatalog entspricht, ist extrem schwer. Und ich sag mal so, ich gönne es keinem Gründer oder Gründerin, so einen Prozess durchlaufen zu müssen, weil es ist wesentlich härter, als man denkt. Und kreativ sein zu müssen auf Knopfdruck ist auch wesentlich schwerer, als man sich das wahrscheinlich vorstellt.
Die hat jetzt ungefähr so 4-5 Monate gedauert, habe ich jetzt rausgehört, dieser ganze Gesamtprozess von der Idee bis zum Livegang.
Genau, also ich glaube 4 Monate und dann den Switch haben wir innerhalb von ein paar Tagen dann letzten Endes gemacht. Also das heißt, nach außen hat es wahrscheinlich so ausgesehen, als ob wir eine ganze Woche fürs komplette Rebranding gebraucht haben. Aber es hat tatsächlich wirklich viel Zeit und Aufwand gebraucht, um quasi dann innerhalb von wenigen Tagen mit der neuen Marke live zu gehen.
Wie früh habt ihr das denn kommuniziert? Also ihr habt gesagt, die alte Ware habt ihr sozusagen mit Sales abverkauft. Habt ihr da schon angedeutet, es wird sich was tun bei uns? Der Sale findet aus den und den Gründen statt, weil wir ein Rebranding machen? Oder war das insofern erstmal geheim, dass ihr euch umbenennen werdet?
Also die Kommunikation an die Stakeholder haben wir logischerweise schon vorher angetreten. Also mit Stakeholder meine ich primär irgendwie die Hersteller und alle Partnerunternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und die Kommunikation an die Kunden selber haben wir tatsächlich erst zum Relaunch dann getätigt. Also ganz klassisch über E-Mail-Marketing und auch über Social Media. Und während der Sale-Aktion selber haben wir auch nicht darauf verwiesen, dass wir jetzt eine extra Rabattaktion haben, weil wir einen Relaunch in ein paar Wochen haben werden. Das haben wir quasi erstmal quasi von der Oberfläche ferngehalten und sind wirklich erst in die Kundenkommunikation, als wir den Relaunch gemacht haben.
Um auch einfach nicht Unruhe zu erzeugen, oder? Was war
das? Erstens das. Ja. Genau, erstens das. Und zweitens ist auch, glaube ich, dieser Überraschungsmoment einfach extrem cool, wenn man das so sagen kann. Eben auch das, was man ja unter Verschluss gehalten hat und was so geheim war in den letzten Monaten, tatsächlich dann der Öffentlichkeit zu präsentieren und dann darauf zu warten, wie das Feedback ist, aus einer völlig unwissenden Situation heraus, war schon sehr, sehr cool. Und ich muss tatsächlich sagen, wir hätten mit so ein bisschen negativer Kritik gerechnet. Kam aber tatsächlich nie.
Vielleicht hast du ja was, Manu. Vielleicht hast du dich nicht abgeholt gefühlt.
Nee, ich finde die Umbenennung total super. Also ich fand, klar, der Name Nava war jetzt nicht schlecht, aber wie ihr schon gesagt habt, war der Nachteil, dass es halt auf ein Produkt spezifiziert ist. Aber ich finde, es ist total gelungenes Design. Ich hätte jetzt auch gefragt, wie eure Follower und Leute identifizieren sich ja immer auch gerne mit Firmen und Produkten, die sie toll finden. Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, wie das denn aufgenommen wurde. Ob es da irgendwie Verlust gab, ob es Leute gab, die gesagt haben, oh, das ist nicht mehr mein Nava oder sowas in der Art. Aber habt ihr ja schon verneint quasi, ja.
Also die Angst hatten wir tatsächlich ein bisschen. Aber letztendlich, es gibt einen Moment, ich würde mal sagen, das passiert von heute auf morgen. Und da findet so eine totale Identifikation mit einer neuen Marke statt. Und man findet alles das, was man davor gemacht hat, gar nicht mehr so gut. Und ab diesem Moment stehst du dann einfach zu 110% hinter dieser neuen Marke und findest eigentlich alles extrem cool und total schön, was man dann eben neu kreiert. Und dadurch, dass wir ja auch viel Feedback dann integriert haben und auch das aufgenommen haben, was wir von unseren Kunden gehört haben. Und das ist zum Beispiel, um's ein bisschen genauer zu machen, zum Beispiel haben ein paar Kunden gesagt, dass unsere Farbmuster, die könnten größer sein. Und das war für uns immer eigentlich so ein Knackpunkt, wo wir gesagt haben, okay, die sind schon sehr, sehr teuer in der Produktion, weil eben einfach echte Farbe aufgestrichen wird. Die sind selbstklebend aus Pappe. Und das ist eben in der Produktion in Deutschland vor allem extrem teuer. Und je größer die werden, desto teurer wird's auch. Aber wir wollten auch gar nicht weg von diesem 1 Euro, den du für so ein Muster zahlen musst. Dementsprechend haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt den anderen Weg und ziehen uns die Schuhe des Kunden an und sagen, wir brauchen einfach die größeren Farbmuster, damit die Kunden sich einfach noch besser abgeholt fühlen, einen besseren Farbeindruck kriegen. Und dementsprechend war es uns am Ende des Tages dann auch egal, dass wir dann natürlich ein bisschen mehr in der Produktion zahlen müssen. Aber da ist es uns einfach wesentlich wichtiger gewesen, die Kundenzufriedenheit höher zu halten.
Zu der Umbenennung, ihr habt ja gesagt, die Produkte intern hat sich natürlich auch alles getan, aber das sieht man ja nach außen nicht. Was man natürlich nach außen stark sieht, ist die Webseite. Habt ihr die dann quasi parallel eine zweite Shop entwickelt, um den dann umgeschaltet? Und wie war das mit den ganzen Social-Media-Accounts? Und habt ihr da irgendwie auch gewissen Verlust gespürt? Also wenn dann der Instagram-Name ein anderer ist, die Facebook-Seite sich ändert. Das muss ja alles mehr oder weniger von einem Schlag, von einer Sekunde auf die andere umgestellt werden. Habt ihr da irgendwie Verlust gehabt? Habt ihr da irgendwie auch Probleme gespürt? Oder was waren da so eure Tipps und Tricks, wie man das am besten anstellt?
Also ich glaube, unser Segen ist es tatsächlich an der Stelle, wirklich extrem gute Tech-Unterstützung zzu haben. Und wir haben eben parallel zum Rebranding auch angefangen, das Ganze auf ein Headless Commerce-System laufen zu lassen. Das heißt, wir haben so ein eigenes Frontend entwickelt und das Ganze konnte natürlich dann sozusagen hinter verschlossenen Türen peu à peu weiterentwickelt werden, wo wir dann am Ende des Tages nur die Domains umstellen mussten. Und das war tatsächlich eine Sache von einem Tag, weil die fertige Seite war ja schon im Hintergrund, nur nicht öffentlich zugänglich. Und das Ganze war dann einfach aus Vorbereitungsgründen ideal für uns. Im Vergleich dazu hätten wir wahrscheinlich eine neue Shopify-Seite aufsetzen müssen, ganz klar. Aber für uns war es eben wichtig, auch mit Shopify zu bleiben und vor allem mit diesem bestehenden Backend, was wir hatten, was extrem gut funktioniert hatte, mit dem wir auch super zufrieden waren, eben beizubehalten und das Ganze einfach nur auf dem Frontend neu stattfinden zu lassen.
Das heißt, dieses Headless hat es euch ermöglicht, im Hintergrund quasi die gleiche Anbindung an eure Warenwirtschaft und der Shopify-Shop ist im Hintergrund der gleiche geblieben. Ihr konntet quasi nur vorne, um im Bild zu bleiben, die Wandfarbe, den Lack ändern.
Genau.
Ja. Passt ja. genau. Das mit diesem Headless, hattet ihr das so geplant oder war das einfach so, dass sich das so ergeben hat, weil das dann, war das jetzt Glück in dieser Situation? Es ist ja, mit Shopify Plus hättet ihr das ja wahrscheinlich auch so machen können, dass ihr dann das Frontend einfach so anpassen könnt. Was waren da eure Überlegungen?
Also ich glaube, die Intention ganz grundsätzlich von dem Headless war, dass wir für uns mit dem MVP zwei Probleme identifiziert haben. Das eine war ganz klar Page Speed, der war super langsam. Und der zweite Teil war eben, dass wir wirklich versucht haben, das Kundenerlebnis und also den Customer Journey für Kunden, die Farbe kaufen möchten, so einfach wie möglich zu gestalten und vor allem mit möglichst viel Hilfe entlang des Customer Journeys. Und da war relativ klar, dass wir da zumindest im Frontend zu stark eingeschränkt sind. Und das Headless ermöglicht uns eben dann mit neuen technischen Features diesen Customer Journey noch deutlich besser zu machen. Und das war quasi so der Antrieb, dass wir gesagt haben, ey, es macht Sinn, das Frontend anders zu gestalten und aber auf jeden Fall auf das Backend von Shopify zurückzugreifen, weil das ist unserer Meinung nach, wo wirklich die Power von Shopify liegt, in diesem wahren Wirtschaftssystem, in diesem Checkout-Prozess. Und genau, das war quasi die Intention, dass wir gesagt haben, hey, lass uns doch jetzt dieses Rebranding quasi dazu nutzen, um diesen Shop parallel neu aufzubauen.
Das war jetzt aber auch keine versteckte Kritik an Shopify. Das Thema mit dem Page Speed war zum Beispiel extrem dem geschuldet, dass wir natürlich ohne Tech-Entwicklung und Programmierkenntnisse oder größere Programmierkenntnisse, die wir in dem Bereich einfach gebraucht hätten, gesagt haben, wir arbeiten hier mit einem Page-Builder, der natürlich dann am Ende des Tages auch nur eingeschränkte Funktionen innerhalb von Shopify bieten kann und dann natürlich auch den Page-Speed extrem runtersetzt. Und das war dann am Ende des Tages auch, was wir in den Daten gesehen haben, dass wir natürlich eine höhere Absprungsrate haben, weil einfach die Seite zu lange lädt. Und das war natürlich jetzt gerade für eine Seite im Jahr 2022 für uns mit das Wichtigste, einfach da gut aufgestellt zu sein.
Genau, die URL-Geschichte ist ja klar, das kann man recht gut umleiten, dass Leute, die immer noch auf die alte Webseite gehen, dann automatisch umgeleitet werden. Bei den Social-Media-Accounts, habt ihr da neue Accounts aufsetzen müssen oder ging das auch einfach per Umbenennung, dass ihr keine Follower-Zahlen und so verloren habt? Gab es da irgendwelche Schwierigkeiten?
Ja, also glücklicherweise kannst du ja einfach den Namen vom Social-Media-Account abändern und behältst quasi so die Follower. Und das haben wir eben auf allen wichtigen Kanälen gemacht, also primär Instagram und Pinterest und eben auch Facebook. Und genau, das war eigentlich eine dankbare Aufgabe. Aber hier vielleicht auch nochmal zu dem Thema Rebranding, ne? Weil man denkt ja in erster Linie an die Marke, man denkt an die Domain, aber dann muss man im dritten Schritt auch noch an die ganzen Social-Media-Accounts denken. Und genau, das vielleicht auch noch als Hinweis, also da mussten wir dann tatsächlich auch noch ein bisschen rumdribbeln. Also Mint war leider nicht mehr auf Social Media verfügbar, also für Instagram und Pinterest. Das heißt, da mussten wir dann zumindest irgendwie kleine Anpassungen vornehmen, was aber für uns total fein war.
Ja, okay. Also die Umbenennung ist ja eher die technische Sache, aber wie habt ihr das denn dann kommuniziert? Also man muss ja trotzdem den Leuten sagen, wir sind jetzt da mit diesem neuen Namen. Auch SEO-technisch hat sich ja wahrscheinlich einiges geändert, weil ihr auch neue Produkte hattet. Habt ihr da eine Marketingstrategie, eine Kommunikationsstrategie erarbeitet und wie sah die aus?
Also wir sind auch da natürlich ja schon relativ strategisch drangegangen, aber in der Umsetzung ist es natürlich erstmal so, dass du in der Kommunikation nach außen erstmal diese kostenlosen organischen Kanäle nutzt, um das zu kommunizieren, sprich über Postings, über Stories, über Influencer-Partner, die das Ganze nochmal teilen, über E-Mail. Das heißt, das sind alles Kanäle, die nichts kosten. Und obendrein sind wir natürlich auch zeitgleich mit Facebook und Instagram-Ads sozusagen gestartet. Aber auch da ist es ja nun mal so, dass wir die bestehende Community informieren wollten oder auch überzeugen wollten von der neuen Marke, aber alles das, was an neuen Kunden oder potenziellen Kunden dazukommt, die sollen ja auch definitiv mit nur der neuen Marke in Berührung kommen, weil ich glaube, die Verwirrung wäre dann zu groß, wenn dann noch irgendwie dieser Rebranding-Prozess irgendwie in den Köpfen der Leute wäre.
Ist ja auch nicht ganz ohne Kosten verbunden, oder? So ein Rebranding. Wie habt ihr euch da vorher irgendwie Gedanken gemacht, wie man das finanziert? Also natürlich könnt ihr viel selber machen, weil es euer Unternehmen ist, wenig mit Agenturen jetzt zusammengearbeitet, so wie ich das verstanden habe. Aber trotzdem ist es ja ein Prozess. Man muss ja nicht nur irgendwie monatelang selbst Arbeit reinstecken, die dann nicht mehr im Produkt sozusagen ist und im Abverkauf stattfindet. Wie seid ihr da rangegangen? Habt ihr gesagt, okay, wir legen uns jetzt irgendwie ein Kissen zurecht, um das zu finanzieren und wie kommt es dann wieder rein? Was waren da so die Gedanken dazu?
Ja, also ich glaube, bei uns der große Vorteil ist tatsächlich der Background von Marc, dass er schon sehr viel mit Design gearbeitet hat und auch richtig gut ist. Das heißt, alle Kosten, die quasi für einen Designer angefallen wären, und das ist ja bei dem Rebranding-Prozess wahrscheinlich eine der größten Positionen, konnten wir glücklicherweise in-house machen. Das heißt, letzten Endes Kosten, die wirklich angefallen sind, waren eigentlich für die Anwaltsberatung beziehungsweise die Markenanmeldung. Und die Kosten waren aber auch auf jeden Fall sinnvoll, oder das war auf jeden Fall sinnvoll investiert, dass wir da auf der sicheren Seite sind. Und darüber hinaus hatten wir im Prinzip noch die Kosten für die technologische Entwicklung des neuen Shops, eben den Entwickler zu bezahlen. Und das waren eigentlich die großen Positionen, die wir gehabt haben. Also ich glaube wirklich, das Thema Design ist grundsätzlich das, was viel Zeit und Geld kosten würde. Und da hatten wir glücklicherweise die Möglichkeit, das komplett in-house zu gestalten.
Ja, vielleicht auch auf Produktseite. Wenn man ein effizientes Lagermanagement hat, dann ist es, glaube ich, auch gar nicht so teuer am Ende des Tages, weil man versucht natürlich, diesen perfekten Zeitpunkt zu erwischen, wo sich die Ware oder die Lagerware mit der alten Marke abverkauft oder so langsam abverkauft und dann schon langsam in die Bestellung der neuen Produkte reingeht. Das heißt, wenn man natürlich ein Riesenlager an Produkten hat, wird das natürlich extrem schwer oder man müsste das alles umetikettieren oder wie auch immer. Aber da hatten wir wirklich auch relativ viel Glück, dass wir da eben nicht viel zu viele Dosen übrig hatten mit Nava und die dann irgendwie nicht mehr gebrauchen konnten.
Ja klar, das war dann während des Prozesses, wo ihr dran gearbeitet habt, habt ihr dann das Lager leer verkauft sozusagen und dann mit den neuen schon gerestockt.
Genau.
Ja, Lean halt einfach, genau. wie geht's denn jetzt weiter? Wie seid ihr denn angewachsen? Seid ihr noch zu zweit? Macht ihr immer noch selber auch die Logistik? Habt ihr inzwischen schon Angestellte, Angestelltinnen, die euch da helfen? Wie ist es seit der Gründung gewachsen?
Also wir sind tatsächlich noch ein relativ kleines Team und arbeiten auch gerade in der Logistik mit bei uns im Office mit einem Partnerunternehmen zusammen, die uns da quasi unter die Arme greifen. Aber wir sind auch noch hin und wieder mal selbst im Lager und verpacken auch hier und da die Pakete noch selbst. Oder dadurch, dass wir ja auch selbst Farben mischen, stehen wir auch noch manchmal an der Farbmaschine und erledigen die ganzen Bestellungen. Aber kriegen natürlich Unterstützung und das Ganze soll natürlich auch so wachsen, dass wir das Ganze natürlich dann mit eigenen Angestellten dann auch gerade in dem Bereich in Zukunft lösen können.
Ja. Und eure Vision habt ihr jetzt ja schon so ein bisschen dargelegt. Also die erste Sache durch die Umbenennung kam jetzt schon hinzu, dass ihr jetzt auch eben nicht nur reine Wandfarben habt, sondern auch mehr. Aber ihr wollt in diesem Interior Design, deswegen eben auch dieser neue Name. Also alles, was da dazugehört, was irgendwie, aber dann wahrscheinlich auch in irgendeiner Form mit Farbe zu tun hat, nehme ich mal an, oder? Ihr fangt jetzt nicht an, irgendwie Stühle zu verkaufen oder so.
Noch nicht.
Also wir wollen das Ganze natürlich ein bisschen spannend lassen für die Zukunft, aber es gibt einfach in dieser ganzen Innenraumgestaltung so viele Produkte, die extrem spannend sind und die vor allem, auch wenn man es wirklich mal so betrachtet, nicht wirklich nachhaltig gelöst werden. Und da gibt es relativ viel Innovationspotenzial, was wir gerade über diesen D2C-Ansatz natürlich auch in Zukunft bringen wollen. Und ich glaube, jeder, der schon mal Farbe gestrichen hat, der weiß, was in diesem Prozess vielleicht sonst noch interessant sein könnte oder was da so auf der Tagesordnung stehen würde. Und das sind definitiv alles mögliche Produkte für die Zukunft.
Mhm. Und unser Ansatz ist aber auch extrem customer-focused. Also wir nehmen da auch Feedback der Kunden gerne auf oder Produktwünsche und versuchen die dann quasi ins Portfolio mit einzuarbeiten. Als Beispiel wäre hier vielleicht das Thema Lacke. Das hatten wir am Anfang gar nicht auf dem Schirm gehabt und dadurch, dass viele Kunden das nachgefragt haben, haben wir dann quasi gesagt, okay, das wird wohl ein interessantes Produkt auch für uns sein. Das heißt, wir sind da bei der Produktentwicklung auch, versuchen wir sehr nah am Kunden zu sein und den Wünschen des Marktes.
Hm. Ja klar, Lacke, also was weiß ich, um Heizungen zu bemalen oder solche Geschichten.
Genau, oder auch für alle möglichen Holz- und Metalloberflächen und was auch relativ groß ist im Moment oder ein großes Trendthema ist dieses Monochrome. Das heißt, man färbt die Farbe der Wand in der Farbe der Heizung zum Beispiel. Das ist auf jeden Fall was stark kommt oder die DIY-Produkte. Weiß nicht, man kauft zum Beispiel einen gebrauchten Tisch auf eBay Kleinanzeigen und möchte den nochmal richtig cool neu gestalten und dann in einem Farbton seiner Wahl, das ist extrem im Kommen aktuell.
Ja, tut sich was. Und gerade das ganze Thema Interior, Home, hat sich ja auch durch die Pandemie wahrscheinlich extrem zu euren Gunsten entwickelt, oder? Also ich meine, wann habt ihr gegründet? Wann war die Grundidee? War das noch vor der Pandemie?
Ja, gell? Ja, also die Idee ist so inmitten der Pandemie entstanden und das Go Live war dann schon, glaube ich, ein Jahr nachdem Corona losging.
Ja, aber könnt ihr bestätigen, dass das stark gewachsen ist, dieses Thema? So, wie mache ich mein Heim schöner, weil alle mehr zu Hause sind?
Ja, also ich glaube, keine Ahnung, da muss man sich vielleicht einfach nur die Aktienkurse von Westwing oder Wayfair anschauen. Ja. Die haben sich ja, glaube ich, verzehnfacht. Also ich glaube schon, dass Marken, die zu dem Zeitpunkt im Markt waren, auch schon etabliert, da mega das Momentum mitgenommen haben. Und klar haben wir da auch von diesem Trend profitiert, dass man, dass vielleicht auch viele Kunden, die vorher niemals online bestellt hätten, dann gesagt haben, okay, dann kaufe ich jetzt meine Wandfarbe doch online und fahre nicht in den Baumarkt, weil mir das zu unsicher ist. Also klar, da haben wir auf jeden Fall auch von profitiert.
Gut, dann werden wir auf jeden Fall beobachten, wie sich das weiterentwickelt. Also erstmal Glückwunsch zum erfolgreichen Relaunch, zum Rebranding, der meiner Meinung nach sehr gelungen ist. Wenn ihr euch draußen selber überzeugen wollt, minthome.de mit Y geschrieben als ein Wort. Da könnt ihr euch dann die schicken Farben und Lacke anschauen und was die beiden Jungs da so machen. Vielen lieben Dank für eure Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich würde einfach sagen, wir schauen in ein, zwei Jahren auf jeden Fall nochmal bei euch vorbei, was sich so getan hat, um nochmal ein Update abzuholen, wie sich euer Unternehmen entwickelt hat.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke euch. Das war's schon wieder für heute mit der Folge. Wir sind auch nächste Woche wieder für euch da mit einem weiteren spannenden Interview. Und wir würden uns in der Zwischenzeit sehr freuen, wenn ihr uns auf Spotify und Co. bewertet. Wenn euch der Podcast gefallen hat, bewertet uns dort. Vielen lieben Dank. Und wenn ihr selbst eine Idee für einen Shop habt, dann schaut vorbei auf shopify.de/podcast. Dort haben wir einen exklusiven Guide für euch zusammengestellt, ein kostenloses E-Book für eure ersten Schritte für euren Shopify-Shop. Und wer weiß, vielleicht seid ihr dann bald auch hier mal zu Gast zum Interview mit eurer Geschäftsidee. Viel Erfolg und bis zur nächsten Woche.